Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, ich schaffe keinen Übergang, deswegen starten wir einfach mit der Einleitung. Wir sind mitten in der Predigtreihe. Unser Erbe. Also mittendrin ist auch fast übertrieben. Wir sind am Anfang, ist die zweite Predigt jetzt. Aber manche Predigtreihen sind nicht so lang, deswegen ist das irgendwo auch mittendrin. Genau, unser Erbe. Wir haben letzte Woche von Philipp gehört. Er hat die Predigtreihe gestartet mit dem großartigen Titel Mein Jesus, mein Retter. Jesus als Retter, der Start, mit dem wir alle in das neue Leben, wenn wir es leben, gestartet sind. Jesus als unser Retter. Und wir wollen mit dieser Predigtreihe, weil so viel vor uns liegt, weil wir den Eindruck haben, dass Gott sehr viel in den letzten Jahren nicht nur getan hat im Vorbereitenden, sondern dass Dinge passieren werden, dass Dinge vor uns liegen, Veränderung vor uns liegt. Und wir wollen da nicht einfach irgendwie reinstolpern, sondern wir wollen starten, indem wir ein bisschen zurückblicken dieses Jahr und einmal anschauen, wo hat Gott in dieser Gemeinde, in der Vergangenheit gewirkt? Wie hat Gott zu uns geredet? Was hat Gott getan? Was darf uns davon ermutigen, Hoffnung geben und was können wir daraus lernen? Also unser Erbe, ein Blick zurück, bevor es vorwärts geht. Und der Gedanke heute, den ich mit euch teilen will, dreht sich so ein bisschen darum, dass wir ja nicht die Ersten sind. Ja, ich bin noch jung, wenn ich euch angucke. Freitag fühle ich das nicht so. Ja, freitags fühle ich das überhaupt nicht, aber das genieße ich, tut mir leid, auf eure Kosten. Ich bin noch jung, das heißt, es gibt noch so diesen Gedanken in mir, dass ich denke, boah, ich bin der Erste, der das macht. Ich bin der Allererste, der diese Idee hat. Genau, und das ist meistens nicht so. Im Normalfall ist es nicht so, wenn man nicht gerade versucht, 15 verschiedene Technologien in ein kleines Gerät mit Touchbildschirm zu kreieren, dann ist man nicht der Erste, sondern es gibt schon viele vor uns, die Dinge gut und richtig gemacht haben, von denen wir lernen wollen. Wir sind nicht die Ersten, wir sind nicht die ersten Christen in dieser Gemeinde. Wir sind nicht die erste Gemeinde in Bremen, nicht die erste Gemeinde in Deutschland. Und wir sind nicht die ersten Christen, die mit Gott unterwegs sind. Und wir dürfen zurückblicken und von Leuten vor uns lernen. Und das wollen wir tun. Und ein Ding, das wir lernen dürfen, ist, dass man Jesus und auch Gott nicht alleine folgen kann. Jesus folgen geht nicht allein. Und darum soll es heute gehen. Den Titel, den habe ich mir nicht selber ausgedacht, der Predigt. Ich habe einfach ein Zitat genommen, das ihr gleich auch am Anfang vom Video, was wir gleich noch sehen, hören werdet. Weil jemand, der länger mit Jesus unterwegs ist, mehr Erfahrung in Gemeinde hat als ich. Und einfach, weil ich gerne von weisen Menschen schlaue Sachen klaue. Habe ich die Predigt heute Hauskreise, das Rückgrat unserer Gemeinde genannt. Ich fand das einen sehr schönen Satz. Ich hatte nämlich in der letzten Woche einen richtig schönen Moment, durfte 1-2 Stunden bei Jürgen und Waltraud Schulte verbringen. Und die haben mir ein bisschen erzählt über Hauskreise, weil das so das Anliegen für diesen Sonntag war. Und ich nehme euch ganz kurz mit und dann schauen wir uns an, was die selbst dazu zu sagen haben. In den 60ern, ihr habt da natürlich auch alle noch gar nicht gelebt, in den 60ern war wohl viel los, habe ich gehört. In den 60ern war viel los und das nicht nur überall, sondern auch in dieser Gemeinde. Es gab den Wunsch, dass all das, was in Bewegung gegangen ist, über 100 Konfirmanden, die mehr oder weniger nur über St. Georg betreut werden konnten, dass die einen gläubigen Pastor haben, dafür haben Frauen gebetet, sich zusammengetan und Leute sind zu dieser Bewegung, die dann angefangen ist, so ein bisschen dazugekommen. Leute haben Jesus kennengelernt und wir haben letzte Woche von Jochen gehört, wie es für ihn war und was da passiert ist. Und in dieser Zeit, in den 60ern, formte sich also schon der erste kleine Staat einer Glaubensgemeinschaft, die bis heute anhält. Und Ende der 60er wurde die dann unterstützt, dadurch, dass ein Missionstrupp, Frohe Botschaft, vorbeigekommen ist mit 20 Leuten, die die Gemeinde beherbergen und versorgen durfte und die dann die Gemeinde ausrüsten durften mit verschiedenen Dingen. Und 3 Wochen lang haben sie sie ausgebildet und sie haben viel gelernt. Und viele Leute sind in der Zeit, immer mehr und mehr Leute sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, boah, dieses Leben will ich auch. Diesem Rabbi will ich auch folgen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen Hauskreise starten. Und als einer der ersten Hauskreise, am 1970, Jürgen und Waltraud Schulte, einen Hauskreis gegründet und damit etwas gestartet, was bis heute noch passiert, wo wir heute noch von profitieren. Und bevor ich jetzt noch mehr dazu sage und was die alles erlebt haben, schauen wir uns das selber an und hören uns an, wie das damals so war.
Unsere Hauskreise waren und sind das Rückgrat unseres Gemeindelebens. 1968 kam dann der Missionsruf Frohe Botschaft und so kamen die dann im März 68 in unsere Gemeinde mit gut 20 Leuten. Und immer mehr Leute kamen, immer mehr, 3 Wochen lang und in den letzten Tagen haben wir alle gesagt, es könnte noch eine Woche länger gehen. Und es sind viele Dinge geschehen. Es sind Menschen zum Glauben gekommen, Ehepaare. Gott hat ein Wunder getan. Dann haben wir 1970 im Herbst angefangen, einen Hauskreis zu gründen. Vorher muss ich jetzt noch sagen, dass als die Evangelisation dann 68 zu Ende war, kam der Leiter vom Missionstrupp Frohe Botschaft zu Jochen und sagt, Jochen, ihr müsst Hauskreise machen. Du kannst die Gemeinde nicht alleine betreuen. Das geht nicht. Seelsorge, Bibelstudium und so weiter und so fort. Und so kam es, dass dann Hauskreise gegründet wurden. 68 mit 3 Hauskreisen fing man an. Und im Jahr 72 waren es schon 15. Unter anderem auch wir. Wir haben dann, wie gesagt, 1970 im Herbst unseren Hauskreis eröffnet. Praktisch bis zur Corona-Zeit. Dann war eine Pause und danach waren einige Leute gestorben aus unserem Hauskreis und dann haben wir aufgehört, kurz nach der Corona-Zeit. Aber es waren 50 Jahre Hauskreis. Wir haben also gebetet vorher, wir haben ausgetauscht, wer hatte was erlebt an Sorgen oder an etwas Schönem. Da haben wir ausgetauscht, dann haben wir gebetet und auch das Wichtigste war Bibelstudium. Und haben dann einen Text genommen und darüber nachgedacht, was sagt er uns, was sagt er mir, was möchte Gott von uns, ausgetauscht darüber. Dann haben wir mit einem Gebet abgeschlossen, auch Missionare haben die Hauskreise unterstützt. Missionare gingen dann auch in die Hauskreise, haben berichtet, der Freundeskreis ist auch von den Missionaren aus den Hauskreisen mit entstanden. So können wir einfach nur danken, was Gott alles so getan hat. Die Vorbereitungszeit. Ich musste mich ja vorbereiten. Ja. Wir mussten uns vorbereiten. Das war für uns
ein Geschenk.
So wichtig, weil wir weitergekommen sind, geistlich auch. Und so war das für uns eine Hilfe zu wachsen. Vorbereitung auf Hauskreis.
Ja,
wir haben ja die begleiten können auch. Die sind alle doch auch gewachsen in ihrem Glauben. Meine Schwester, mein Schwager kam auch hierher und der redet heute noch davon. Wir haben ganz schlau, Entschuldigung, Wir haben Doktoren hier gehabt und normale Leute. Alles Mögliche. Und die wechselten. Wir hatten einen, der hatte, immer wenn er kam, Knoblauch. Danach mussten wir alles aufmachen. Und ich mag Knoblauch nicht. Ja, es gab alles Mögliche. Schwache Leute, starke Leute vom Charakter.
Herausforderungen.
Ja. Ich möchte werben, wenn du Christ bist und Jesus lieb hast, dann such dir einen Hauskreis. Da wirst du wachsen. Seelsorge aneinander mit deinem Mann. Man kann dort mehr wachsen, als nur, wenn man in einen Gottesdienst geht und das war's. Deshalb werbe ich sehr dafür, dass jeder möglichst, wenn er es kann, einen Hauskreis aufsucht. Philipp König und Petra Friedrich werden euch einen Hauskreis anweisen können,
vermitteln
können, sodass ihr dann euch da auch wohlfühlen könnt. Ja, dann bedanke ich mich und wünsche auch für die Predigt heute Gottes Segen. Ich möchte der Gemeinde sagen, dass alles hat Gott getan, was in der Gemeinde geschehen ist, bis heute.
Das war ein herrliches Gespräch. Ihr konntet jetzt nur ein paar Ausschnitte sehen. Ich würde euch am liebsten das ganze Video zeigen, aber also genau, ich wollte auch gern predigen. Heute, und mir wird immer nur gesagt, ich habe nur eine halbe Stunde. Also es war wirklich schön zu hören, was so passiert ist, wie Hauskreise, wie Gemeinde damals verstanden und gelebt wurden und davon zu lernen. Und wir wollen noch ein Stück weiter zurückblicken und einmal ein Blick in den Bibelvers von heute, der Bibeltext zur Predigt. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Weil da steht, Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Herrlich. Davon träume ich manchmal, dass das so ein Fazit ist, dass wir immer wieder an Punkte kommen, wo wir merken, so ungefähr sieht Gemeinde für uns aus. Große Freude, aufrichtige Herzlichkeit. So klingen gute Hauskreise. Und darüber wollen wir uns jetzt kurz unterhalten. Wir wollen uns den Text ein bisschen anschauen. Ich habe so ein paar Sachen schon gehighlightet und ich will mit euch ein paar von den Punkten, die hier angesprochen werden, einfach einmal anschauen und ein paar Gedanken dazu teilen. Das Erste, was er sagt, ist, dass sie einmütig im Tempel waren. Dass sie alle gemeinsam auf das gleiche Ziel ausgerichtet waren. Sie hatten irgendwie eine geistige Einheit. Sie wussten alle, wo es hingehen soll, waren sich einig, worum es geht. Sie waren beisammen. Das heißt nicht, sie hatten in allen Dingen die gleiche Meinung. Das heißt nicht, sie haben alle die gleiche Partei gewählt. Das heißt nicht, sie haben alle den gleichen Sportverein angefeuert, sondern es gab einen, der sie vereint hat und sie ausgerichtet hat. Und das hat es irgendwie ausgemacht und auch zusammengeführt. Aber das steht nicht, dass sie irgendwo einmütig waren, sondern sie waren im Tempel. Das heißt, sie hatten eine große lokale Veranstaltung vor Ort, sehr, sehr viele Leute, die Gott gemeinsam anbeten. Viele, die sie nicht kennen, aber sie als Gemeinschaft waren auch da. Viele, die Gott so nicht verstehen, wie sie vielleicht verstehen, aber sie sind alle zusammengekommen. Und in dieser großen Gruppe, wie wir sie heute auch sind, waren sie aber nicht nur da. Sie blieben nicht einfach nur da. Sie sind nicht zu großen Versammlungen in den Tempel gekommen und sind dann wieder zu ihrer Herde oder zu ihrem Klempnerjob oder wo auch immer sie dann unterwegs waren in der Woche, sondern sie trafen sich in ihren Häusern. Dieses, was im Tempel und auch hier im Gottesdienst manchmal so sakral und heilig ist, aber auch wirkt. Und so ein bisschen eine große Distanz zum Rest des Alltags schaffen kann, wurde überbrückt dadurch, dass sie all das, was sie im Tempel miteinander gefeiert haben, nicht da beendet haben, sondern weitergetragen haben in ihren Alltag. Sie haben sich auch in den Häusern getroffen, da wo sie ganz normal sind, da wo sie morgens Mundgeruch haben und da wo sie müde werden und wo sie sich anzicken und da wo das Essen mal besser, mal schlechter ist, da haben sie auch den ganz profanen Alltag miteinander geteilt. Und sie haben das Heilige und das Wunderschöne, das auch im Tempel die Gegenwart Gottes zu finden ist, mit reingetragen, durch zum Beispiel das Brechen des Brotes. Abendmahl gefeiert, miteinander. Sie haben sich erinnert daran, was Jesus Herrliches und Heftiges für sie getan hat und dass sie neues Leben seinetwegen haben, auf ihn neu ausgerichtet und diesen Bund mit ihm erneuert in diesem Abendmahl. Dieser neue Bund durch sein Blut und sein Leib und diese neue Hoffnung, die sie haben. Das war kein Ritual, das war ein Feiern dessen, was sie kennengelernt haben und wie ihr Leben funktioniert. Und sie haben dabei einfach auch gegessen und Tischgemeinschaft gefeiert und Leben miteinander geteilt. Weil Mahlzeiten mehr sind, als nur Essen gemeinsam einzunehmen. So Mahlzeiten bedeutet, dass sie sich austauschen, aber dass sie sich auch irgendwo auf Augenhöhe begegnen, trotz der Unterschiedlichkeiten. Und dass sie einander annehmen. Tischgemeinschaft, vor allem zu der Zeit, an dem Ort, bist du niemals bei Leuten im Haus gewesen und zu Tisch oder jemand bei dir, mit dem du nichts zu tun haben willst. Und diese Tischgemeinschaft war eine ganz praktische, greifbare Form, einander anzunehmen, mit dem Essen zu teilen, den ich eigentlich echt nervig finde und der immer dieses eine macht oder, wie wir gehört haben, nach Knoblauch riecht. Und trotzdem zu sagen, ich setze mich mit dir an einen Tisch, weil es nicht darum geht, was ich gerade toll oder nicht toll finde, sondern weil wir beide auf Jesus ausgerichtet sind und er uns in diese Gemeinschaft einlädt und herausfordert. Und dieses einfache Gemeinsame, dieser einfache gemeinsame Nenner hat auch große Freude und aufrichtige Herzlichkeit in ihn herbeigeführt. Die Worte, die da stehen, sprechen so ein bisschen von der Einfachheit in ihrer Gemeinschaft, der Einfachheit von ihren Versammlungen. Weniger ist mehr. Und das, was da ist, reicht. Tempel, ja, golden, protzig, zu Recht, weil Gott herrlich und groß ist und wir nicht groß genug. Es gibt keine Kathedrale, die zu groß ist, um Gott und seine Herrlichkeit darzustellen. Aber das ist nicht alles. Gott ist auch im Profanen. Gott ist auch im kleinen Alltäglichen. Und du musst keine Riesenkirche haben, um dich mit 5, 10 oder 15 Leuten zu treffen. Du kannst auch in deiner kleinen Einzimmerwohnung, in deinem Messi-Haushalt ist Gott auch. Zwischen deinen aufgestauten Prospekten, die du vielleicht nochmal gebrauchen könntest, ist Gott da und liebt dich und freut sich, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und darüber sind sie dankbar. Und in all ihrer Unterschiedlichkeit eins. Und zwei Gedanken, die ich jetzt schon angerissen habe, die ich vertiefen will. Das eine ist, Gott will Tischgemeinschaft. Wir sind ja auch so ein bisschen mit dem Volk Israel im Hinterkopf unterwegs. Wir haben gehört, sie wurden befreit, sie wurden errettet. Und sie haben sehr viel mit Gott erlebt und werden daran auch erinnert. Und Gott spricht ihnen etwas in 2. Mose, Exodus 19, die Verse 5 und 6, die lese ich euch eben. Da spricht er ihnen was zu. Er sagt, wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein. Eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen. Und das Spannende ist, Petrus greift das in seinem ersten Brief im Kapitel 2, Vers 5 auf und sagt, und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen und zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Wir sind eingeladen zu heiliger Gemeinschaft, die heilig ist, weil Gott heilig ist. Und dass wir am Anfang vom Gottesdienst sagen, wir feiern diesen Gottesdienst in seinem Namen, ist, weil wir klar machen wollen, er ist es, warum wir hier sind. Er ist es, der uns zu sich einlädt, der uns in seine Gemeinschaft einlädt. Wir rufen sie nicht herbei, er ist da und wir folgen und wir kommen zu ihm. Und das ist, was reicht. Wir sind alle unterschiedlich unterwegs. Jeder von euch hat einen anderen individuellen Lebenslauf. Ihr seid in einer anderen Phase in eurem Leben. Ihr seid in einer anderen Phase in eurem Glauben. Ihr habt verschiedene Dinge verstanden und verschiedene Dinge noch nicht. Aber derselbe Geist wohnt in uns. Derselbe Gott ist, der uns eint. Und daran können wir glauben. Und ich will das gar nicht zu geistlich meinen. Bonhoeffer selbst in einem seiner Werke warnt davor, dass so eine Vergeistlichung bei geistlichen Gemeinschaften schnell der Fall sein kann und sagt, man muss das leiblich-familiäre nicht vergessen, das Familien grundsätzlich haben, die ernste Arbeit, die zum Alltag gehört, das alltägliche Leben, das uns auch beschäftigt, muss mit hineinfließen in diese Gemeinschaften. Wir wollen nicht überbetonen, dass Gott heilig ist und dass wir Sakramente haben und dass wir Dinge tun und ihn anbeten. Das hat seinen Ort und das ist wichtig und wir können das quasi nicht zu viel machen. Aber wenn wir uns treffen, dann soll auch unser Alltag seinen Platz haben. Und es soll eine realistische Mischung geben von dem, was Leben wirklich ausmacht. Und dann geht es auch nicht um große Erfahrungen, die wir gemeinsam machen, sondern dieser Glaube, der Glaube von Jesus selbst, der uns vereint. Seinen Glauben dürfen wir annehmen. Seinen Glauben, dass Gottes Geist wirkt. Und dass auch wenn ich mit 5 Leuten zusammensitze, die ich in meinem Alltag nicht unbedingt sehen wollen würde, zumindest so lange, bis ich sie gut kennengelernt habe, oder seitdem ich sie gut kennengelernt habe, glaube ich fest daran, dass wir Glauben haben dürfen daran, dass Gott in dieser Gemeinschaft etwas stiftet, was unsere Gemeinschaft ganz klar unterscheidet von jeder anderen Zusammenkunft. Was wir meinen, wenn wir sagen, Gott ist unter uns. Wo wir zusammenkommen, ist er unter uns. Wenn wir sagen, Gottes Geist ist mit uns und er führt uns und er leitet uns, ist, weil wir uns alle auf ihn ausrichten und von ihm abhängig machen und gemeinsam ihm folgen. Und wir kennen das Wort Hauskreis alle, die meisten von uns. Und wir verbinden unterschiedliche Dinge damit, denn wir sind Menschen. Es gibt hier sehr, sehr viele Geschichten von gescheiterten Hauskreisen, von verletzten Seelen, Zerbrochenheit, die auch unter anderem in Hauskreisen passiert ist. Und ich kann das nicht leugnen. Und ich will es auch nicht irgendwie beiseite schieben. Ich glaube aber, dass Hauskreise der Ort sein können und sollen, wo wir all das erleben, was Gott in unserem Leben wirken wird. Wenn wir über Gottes Königreich reden, dann reden wir über etwas, das jetzt schon hier ist. Wir reden nicht über einen Himmel, in den wir kommen, wenn wir gestorben werden. Wir reden über eine neue Erde, die perfekt ist, aber die jetzt schon angefangen hat. Gottes Königreich, das jetzt schon da ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so eine große Sehnsucht davon, mehr zu erleben. Mehr zu sehen von dem, was Gott wirken will unter uns. Aber das passiert nicht vor allem Sonntagmorgens. Und wir haben nicht jeden Sonntag dann so einen heiligen Moment und der Rest der Woche läuft einfach so. Wir sind gemeinsam unterwegs, weil Gott in unserer Gemeinschaft wirken will. Unter uns, ganz normal, ohne dass ein Riesending passieren muss, aber dass wir nach und nach merken, dass Gott da ist und sich Frieden einstellt und Heilung passiert. Und da gehören auch Momente des Wunders dazu. Aber diese Gemeinschaft, die ist nicht umgänglich, die ist nicht vermeidbar, wenn wir Jesus folgen wollen. Wir können Jesus nicht alleine folgen und auch nicht nebeneinander her. Ich meine, wir können ja sonntags herkommen und wir können unsere Gebete privat sprechen, das ist super. Aber wenn es dabei bleibt und sich mein Alltag sonst überhaupt nicht wirklich mischt und wir uns nicht mischen und wir nicht miteinander unterwegs sind, dann laufen wir nebeneinander her. Aber Jesus hat seine Jünger nicht berufen, nebeneinander her ihm zu folgen, sondern miteinander. Und sich aneinander zu reiben, um voneinander zu lernen. Und das erleben wir hier nicht. Hier ist das in Ordnung, wenn 2 Reihen vor euch jemand sitzt, der eine Überzeugung hat, die überhaupt nicht teilt. Oder so eine Charaktereigenschaft. Wenn der Prediger Witze macht, die ihr nicht witzig findet oder euch persönlich angreifen, dann ist das, ihr könnt ihr gehen und dann war's das. Dann ist okay. Und das ist einfach zu sagen und dann lasse ich das beiseite. Aber Menschen, mit denen wir regelmäßig unterwegs sind, die haben eine Chance, in unser Leben reinzugucken und reinzusprechen und uns die Dinge zuzusprechen, die Gott uns zusprechen will. Und ich könnte noch viel mehr sagen und viel mehr Bibeltexte zitieren und ich will das an dem Punkt einfach belassen. Gott baut sein Reich, wie er es bauen will. Und was er uns mit seinem Wort ganz klar offenbart hat, ist, er baut es in Gemeinschaften. Gott wohnt nicht im Lobpreis einer einzelnen Person, sondern seiner Gemeinde. Und von Anfang an war auch die große Gruppe immer in kleinen einzelnen Einheiten unterwegs, weil es nie funktioniert hat, mit 150 Leuten einen Hauskreis zu machen. Bis da alle Gebetsanliegen gesagt wurden. Und ich wünsche mir, dass ihr in dieser Gemeinschaft unterwegs seid. Und wenn ihr es nicht seid, dann startet damit. Und ich würde jetzt richtig gern den Appell machen und dann kommt am besten jetzt nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagt mir, ich würde gern Hauskreis, ich habe aber keinen oder eine Kleingruppe oder eine Jüngerschaftsgruppe oder eine Small Group oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Aber das ist gar nicht mein Appell, ihr dürft es natürlich gerne machen. Aber ich möchte euch Zeit geben, weil wir uns gerne mit Dingen überfordern und Dinge zu schnell machen. Im Herbst werden wir in dieser Gemeinde eine neue Predigtreihe haben, die um Nachfolge geht. Und wir werden Material bis dahin fertig, daran sitzen wir gerade, erarbeitet haben. Und wir werden neue Jüngerschaftsgruppen starten. Nur für diesen Moment und für ein bestimmtes Thema, die sich damit beschäftigen, wie kann ich Jesus ganz praktisch in meinem Alltag folgen? Wie kann ich Dinge, die Jesus getan hat, in meinen Alltag einbauen? Und mehr als nur diesen Sonntagsgottesdienst und das Gebet vorm Essen als geistliches Leben haben. Wie kann ich wachsen und mehr von Gott lernen und mehr werden wie er? Und nimm dir gerne das halbe Jahr. Und überleg dir, wo du gerade unterwegs bist. Reflektiert in den Gruppen, wo ihr gerade seid, wie ihr unterwegs seid. Und freut euch, wenn es gut läuft. Freut euch, wenn Gott unter euch wirkt. Und teilt das mit anderen. Aber wenn du nicht mit irgendwem unterwegs bist, dann lade ich dich ein, hab Teil an einer Gemeinschaft. Denn der Glaube, den Jesus selbst geglaubt hat, den können wir annehmen als Geschenk. Das ist Gnade und er reicht, um das zu erleben. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Und das bleibt eine leere Floskel, wenn ich mich danach nicht ausstrecke, aber ich kann es erleben, wenn ich ihm vertraue und entsprechende Entscheidungen treffe und ihm nachfolge. Und dazu möchte ich euch einladen. In geistliche Gemeinschaft mit Geschwistern. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es muss nicht abends um 19 Uhr mit einer Akustikgitarre im Stuhlkreis im Wohnzimmer sein. Das kann ganz andere Kontexte haben. Es kann auch morgens um 6 sein, vor der Arbeit, am Wochenende. Vielleicht sogar irgendwo draußen. Aber findet einen Weg, mit Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Denn das ist einer der Orte, wo Gott sein Reich baut. Ich bete. Vater, du bist groß und eigentlich nicht greifbar für uns. Aber du hast dich so oft und auf so verschiedene Weisen immer wieder neu zugänglich für uns gemacht. Und wir danken dir, dass wir in Jesus dich bei uns haben durften auf dieser Erde und ein Vorbild haben, einen Menschen, wie er sein sollte, dem wir alles nachahmen dürfen, was er mit dir getan hat. Und du siehst, wie jeder von uns steht, wo wir überfordert sind, wo wir unsicher sind, wo Zweifel oder irgendwelche anderen Ausreden versuchen uns abzuhalten, davon mehr von dir zu erleben. Sprich du zu uns, zeig uns, was wir wirklich brauchen. Gib uns Raum, wo wir diese tiefen Bedürfnisse, die in uns drin sind, rauslassen können. Und dann still sie. Und führ uns in Gemeinschaft miteinander, damit wir dir folgen. Dir zur Ehre. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.